Wunderschönen guten Morgen zusammen. An diesem heißen Sabbat hoffe ich, dass Gott uns hilft, aufzunehmen und nicht die Augen uns so in den Schlaf wiegen. Einige von euch verstehen ja die Zeit, wo ich Jugendlicher war, andere sind ja noch älter, also wo ich aufgewachsen bin in der Adventsgemeinde, da war es üblich, dass wir an den Sabbatnachmittagen zu bestimmten Zeiten von Haus zu Haus gingen, um Geld zu sammeln für das Adventwohlfahrtswerk, wie es damals hieß, also heute eigentlich ADRA. Gleichzeitig wurden wir auch, gerade so in meinen Teenagerjahren, aufgefordert, von Haus zu Haus zu gehen, um Menschen zu suchen, die für das Evangelium offen sind. Als ich dann getauft wurde und etwas später mein erstes Auto hatte, war in mir wirklich so der Wunsch, von Gott weiter zu sagen. Und so habe ich mir einige Büchlein gekauft über den Glauben, habe die in mein Handschuhfach gesteckt und habe mir vorgenommen, dass ich jetzt sofort Autostopper mitnehme und ihnen dann die Büchlein verschenke. Aber offensichtlich kannte ich mich noch zu wenig und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es mit mir gar nicht so einfach war, ins Gespräch zu kommen. Also ich habe mich zwar bemüht, wenn da einer neben mir saß, aber es kam fast kein Gespräch zugange, geschweige denn noch ein geistliches Gespräch. Und ich erinnere mich, dass ich dann auf einer ganz schwierigen Stelle schnell halten musste, weil einer raus wollte. Dann habe ich ihm einfach noch einen Weg zu Christus in die Hand gedrückt. Da hast du noch etwas zum Lesen. Er war weg, ich war weg. Das war, glaube ich, das einzige Büchlein, was ich verteilt habe. Die anderen waren dann nach Jahren im Handschuhfach so verschlissen, dass ich sie nicht mehr weiterschenken konnte. Vielleicht kennt ihr das auch. Man möchte weitergeben und es gelingt irgendwie doch nicht so. Als ich vor kurzem diese Texte, die Annelien Würth uns vorgelesen hat, etwas genauer studiert habe, da kam mir der eine oder andere Gedanke, der in diesem Zusammenhang vom Teenagersein oder vom Zeugnisgeben eine Hilfe war. Natürlich, es hängt immer noch mit uns als Typ zusammen. Und ich bin heute noch nicht der, der einfach irgendjemand auf der Straße anquatscht und dann freudestrahlend weiß ich was alles erzählt. Das gelingt mir heute noch nicht. Aber wenn ihr diesen Text noch vor euch habt, und ich habe ihn in der neuen Genfer Übersetzung abgedruckt und er sollte jetzt dann da sichtbar werden, ich lese ihn nicht nochmal, aber es ist einfach für euch, um nochmal ein bisschen drauf zu schauen und zu reflektieren. Dann wurde mir bewusst, dass da Gedanken drin sind, die auch für mich heute oder für euch heute von größter Wichtigkeit sein können. Doch zuerst einen Einblick in die Geschichte. Die meisten wissen das ja, aber vielleicht doch ganz kurz. Es ist der Sonntag nach dem Tod Jesu. Die Jünger stehen, sitzen ängstlich beisammen in dem sogenannten Obergemach, die Türen verschlossen aus Furcht vor dem Hohen Rat, der ja auch auf die Idee kommen könnte, seine Nachfolger, die Nachfolger Jesu, ins Gefängnis zu stecken. Aber das Erstaunliche ist, dass an diesem Sonntagabend die Jünger, die sich so versteckt hatten, nicht von den Verfolgern gefunden wurden, sondern von ihrem Retter. Plötzlich steht der Retter in ihrer Mitte, ihr Meister, ihr Jesus. Und manche Bibelleser, die bleiben dann hier schon hängen und fragen sich, was war das für ein Leib, den Jesus hatte, dass er da durch eine geschlossene Tür hinein konnte, dass er den Jüngern die Nägelmale zeigen konnte, dass er Fisch essen konnte. Was war das für ein Leib? Johannes, der diesen Bericht gibt, der nimmt darauf überhaupt keinen Bezug. Wahrscheinlich könnte er es auch nicht erklären. Aber was er kann, das tut er. Er bezeugt, so war es. Jesus stand mitten in ihrer Gruppe. Und sie hörten ihn und später konnten sie ihn auch berühren. So ein kleiner Nebengedanken hier, der mir in den letzten Jahren meines Predigtdienstes wichtig geworden ist. Man könnte jetzt bei dieser Frage, was war das für ein Leib, stehen bleiben und theologisch diskutieren und überlegen, und das schadet ja nichts, oder? Und das darf man letztlich auch. Aber wenn das so eine wichtige Frage wird, dass quasi nur noch die einen beschäftigt, dann bin ich überzeugt, dass Satan ganz geschickt uns auf eine Fährte leitet, die uns letztlich ins Abseits führen könnte. Die zwar interessant ist, aber mit dem eigentlichen Leben nur noch wenig zu tun hat. Aber nun wieder zurück zu Jesus. Jesus steht also mitten unter ihnen, und das war mir lange Jahre gar nicht so bewusst. Was ist das Erste, was er den Jüngern sagt? Friede mit euch. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte eine ganze Anzahl anderer Dinge zu sagen gehabt. Nach dem Karfreitag, wo sie sich dünn gemacht haben und verzogen haben, da kommt er und sagt nicht, warum seid ihr alle weggerannt und was habt ihr denn gedacht und so weiter, sondern er sagt einfach, Friede mit euch. Jesus wünschte seinen Jüngern, und das hebräische Wort Shalom, das beinhaltet relativ viel, er wünscht ihnen nicht nur die Abwesenheit von Streit und Krieg, sondern auch einen Zustand der Ruhe, des Wohlseins, des Glücks, der Sicherheit, Heil, Erlösung, all das ist in diesem Begriff drin. Und durch das Eintreten Jesu in diesen verschlossenen Raum bekommen die Jünger Jesu nun ganz deutlich die Bestätigung, Jesus lebt. Sie haben es gesehen, dass er gestorben ist vor 2 Tagen. Aber jetzt lebt er. Und der Zuspruch des Friedens hilft ihnen, Gewissheit zu finden, Zugehörigkeit und damit auch Identität. Ja, diese Nachfolger Jesu, die lebten eigentlich von Ostern, von diesem Osterngeschehen und letztlich auch vom Pfingstgeschehen, und das gab ihnen ihre Identität, das gab ihnen Gewissheit, die ihnen auch später half, als Zeugen einzutreten für Jesus und letztlich bereit waren, oder einige davon bereit waren, zu sterben. Ja, diese eben noch verunsicherten Menschen, und ich kann sie mir gar nicht richtig vorstellen, wie sie in diesem Obergemach beisammen waren. Wenn man in Jerusalem ist, dann zeigt man einem ja so ein Obergemach, wie es aussehen oder wie es vielleicht ausgesehen hat. Es ist ein riesiger Raum, aber trotzdem, was macht man da 2, 3 Tage alles so zusammengepfercht? Diese Jünger, die eben noch zitterten, haben auf einmal Klarheit, Identität und werden froh. Wenn Menschen, das haben viele von euch sicher auch schon sehr hautnah erlebt, Jesus begegnet sind, ihn als Retter erlebt haben, dann wollen sie mit ihm zusammen sein, dann wollen sie mit ihm leben, dann wollen sie von ihm beeinflusst werden, egal was die anderen dazu denken. Wenn wir den Vers 19 und den Vers 20, und ihr habt es ja immer noch auf der Leinwand hier, anschauen, dann scheint mir, dass zwischen den beiden Versen etwas steht, was eben nicht da steht. So zwischen den Zeilen lesen. Wenn wir da die Jünger anschauen, dann sehen sie zwar Jesus, aber sie können es noch nicht glauben. Ist das jetzt wirklich ihr Meister? Und es scheint mir fast ein bisschen so, dass Johannes das aufzeigt, dass diese Erscheinung den Jüngern noch nicht sofort einfach das helle Licht gebracht hat, sondern erst als er ihnen seine Wundmale zeigt, die Folgen der Kreuzigung, da fangen sie an, sich zu freuen, da verschwinden die Zweifel, da kommt der Glaube. Und wenn wir den Vers 31 in diesem gleichen Kapitel noch dazu nehmen, dann sehen wir auch, dass das Johannes wahrscheinlich ganz bewusst so aufschreibt. Denn er will, dass die Leser zum Glauben an Jesus Christus kommen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass die verstehen, und damit auch wir, dass Jesus wahrhaftig gestorben und wahrhaftig auferstanden ist. Jesus mitten in den Jüngern, Friede sei mit euch. Und damit sagt er ihnen auch, eure Schuld, dass ihr mich verraten habt oder dass ihr nichts gesagt habt, wo sie mich gefangen genommen haben, was auch immer, eure Schuld ist euch vergeben. Frieden mit euch. Jetzt wieder zurück auf diese Geschichte als Teenager. Und ich frage mich manchmal, hatte ich damals schon diesen Frieden oder war ich einfach so, ich will Zeuge sein für Gott? Wenn man diesen Frieden hat, dann hat man diese Ruhe, wie ich schon sagte, die Identität, dann strahlt man etwas aus, dann muss man nicht krampfhaft Zeuge sein. Und darum habe ich hier geschrieben, Missionseifer ohne Frieden, das wird oft Krampf. Ich muss, ich sollte, ich will. Jesus spricht ihnen zweimal den Frieden zu und dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist natürlich jetzt ein Thema für sich, wo ich eine ganze Predigt oder noch mehr darüber reden könnte. Aber ganz kurz möchte ich einige Punkte nennen. Und die sollten jetzt auf der Leinwand dann erscheinen. Ja, genau, die kommen so der Reihe nach. Also, Jesus kam in diese Welt, und ich habe das vor allem nach Johannes 17 jetzt so aufgelistet. Er kam in die Welt, um Gottes Willen zu tun. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich selbst und viele andere sind sehr egoistische Christen. Natürlich sprechen wir auch oft vom Gottes Willen. Aber wir bitten doch oft, oder viele bitten doch oft, Herr, hilf mir, gib mir Kraft, segne die Menschen, die mir jetzt zuhören, hilf mir in der Predigt, hilf mir da und dort. Aber Jesus kam nicht für sich. Er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Er kam, um Gottes Wort an die Menschen weiterzugeben. Er kam, um das Werk Gottes zu vollenden, das heißt, die Versöhnung zwischen den Menschen und Gott wiederherzustellen, diesen Rettungsplan zu vollenden und damit das Heil auch für uns zu schaffen. Das war der Wille Gottes, den Jesus umgesetzt hat. Jesus war gesandt, um das zu vollbringen. Und genauso wie er in die Welt geschickt wurde, sind auch wir in die Welt geschickt. Zu bekennen, zu bezeugen, was Jesus an mir getan hat. Und irgendein Evangelist sagte ja manchmal auch, wir sind berufen, Zeugen zu sein und wenn es sein muss, auch mit Worten. Unser Leben strahlt ganz anders, wenn wir Frieden haben. Dann müssen wir nicht krampfhaft. Noch ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Zeugendienst wichtig ist, und das wäre der Vers 22 in Johannes 20. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ich diesen Vers gelesen habe in all den Jahren, dann war für mich immer wieder sehr schnell der Schwerpunkt auf dem Heiligen Geist. Und auch da kann man übrigens theologisch wieder sehr gut diskutieren. Es ist mir vor ein paar Wochen wieder bewusst geworden, am Freitagabend, so in etwa alle 14 Tagen, kommen ältere Jugendliche zu uns für den Sabbatanfang. Dann gibt es zuerst Essen und dann haben wir noch eine Andacht zusammen. Und ich habe jetzt mehrere Wochen oder sogar Monate immer über den Heiligen Geist gesprochen und immer so einen Aspekt. Und zum Abschluss sagte dann eine Jugendliche, ich verstehe ihn eigentlich immer noch nicht. Entweder habe ich es schwierig erklärt, oder, und das bin ich auch überzeugt, der Heilige Geist ist auch schwierig zu verstehen. Wir haben zwar einige Punkte über ihn, aber verstehen wir ihn deswegen? Ja, man kann über den Heiligen Geist sehr viel reden. Aber zuerst nochmal zu der Frage, und um die geht es mir ja jetzt auch in diesem Zusammenhang nochmal, wer ist Jesus Christus? Und vielleicht erinnern sich einige Ältere auch noch an die Meinungsumfrage, die man früher gemacht hat, auch von Tür zu Tür. Und da war eine Frage, die lautete ungefähr so: Wer ist Jesus Christus für Sie? Und dann gibt es ja x Möglichkeiten. Und die eine war eben Sohn Gottes, das war immer die erste nach meiner Erinnerung. Dann Erlöser der Menschen, Schöpfer, Prophet, Religionsstifter und vielleicht noch mehr. Und dann konnten die Leute auswählen und dann wusste man ja relativ schnell, wie sie denken, und je nachdem konnte man das Gespräch auch führen. Ja, aber diese Frage, wer ist Jesus Christus, die geht schon durch all die Jahrhunderte immer wieder und ist auch heute sehr aktuell. Übrigens, manche Leute dachten ja, Jesus ist der Vorname und Christus der Nachname. Das ist dann ein Irrtum. Jesus ist der Vorname und Christus ist sein Titel, der Gesalbte. Ja, wer ist Jesus Christus für dich, der Gesalbte? Ich bin überzeugt, dass die Bibel in dieser Frage einerseits ganz einfach antwortet, sehr fein, aber andererseits auch wieder so komplex, dass es schwierig ist zu verstehen. Aber in diesem Vers 22 habe ich dann eine Antwort gefunden, an die ich früher nicht dachte. Jesus hauchte die Jünger an. Wie heißt es in eurer Übersetzung? Heißt es auch hauchte? Blies, pustete, das wäre alles möglich. Jesus pustete, blies sie an. Und jetzt ist das Interessante, dass hier im Neuen Testament das griechische Wort genau das gleiche ist wie in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und zwar an der Stelle, wo der Mensch geschaffen wird. Ihr wisst, das Alte Testament ist in Hebräisch und teilweise in Aramäisch. Aber es gibt diese Septuaginta-Übersetzung, wo alles in Griechisch übersetzt wurde. Und da steht genau das gleiche Wort. Und ich habe das, glaube ich, auch hier. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm oder pustete ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Könnt ihr erahnen, was Johannes hier den Lesern, also auch uns, andeutet? Ich bin überzeugt, dass Johannes hier die Beziehung zur Schöpfung tatsächlich herstellt. Und dass er uns sagen möchte, so wie Jesus damals den ersten Menschen seinen Lebensodem eingehaucht hat und sie zu einem lebendigen Wesen wurden, so hauchte Jesus jetzt die Jünger an und machte sie zu lebendigen Jüngern, zu lebendigen Zeugen. Und das kann nur der Schöpfer. Das kann nur Gott. Jesus war zwar Zimmermann, wie es in der Umfrage dann so als Möglichkeiten gab. Er war auch Heiler und Prophet, wenn man es so ausdrücken möchte. Er war aber auch, oder vor allem, der Gesalbte Gottes. Und mit dieser Bezeichnung möchte die Bibel, ich bin überzeugt, auch Johannes, zeigen, dass Jesus mehr war als ein Mensch. Er war Gott, vollkommener Gott. Und wenn er hier schreibt, er blies die Jünger an, dann ist das für mich kein Zufall, sondern dann möchte er die Verbindung zur Schöpfung machen. Ja, wer ist Jesus Christus? Der Gesalbte, der Sohn Gottes, wie er auch ausgedrückt wird in der Bibel. Gott, den der Vater schickt, unser Retter, unser Erlöser. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich jetzt damit auch meine Meinung vertrete und ich habe in der Zwischenzeit lernen müssen, dass manche das ein bisschen anders sehen und dass man da dann auch sehr heftig diskutieren kann, was ist jetzt Jesus wirklich? Aber ich möchte nicht auf dieser theologischen Ebene stehen bleiben, die auch ihren Platz hat. Ich möchte zu mir oder zu dir persönlich kommen. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er der Gesalbte? Ist er dein Gott, dein Retter, dein Erlöser? Und wenn Jesus dein Christus wurde, dein Gesalbter, dann hat das enorme Folgen für unser Leben. Und ich bin mir bewusst, ich spreche hier auch zu älteren Geschwistern, die das schon lange erlebt haben. Aber vielleicht sind auch Neuere da, Jüngere da, die da noch auf dem Weg sind. Oder vielleicht ist es für uns Ältere auch nötig, das wieder mal zu vertiefen. Wenn Jesus nicht nur einfach Gott ist, sondern dein Gott, dein Erlöser, dein Christus, dann bist du Kind Gottes. Und das ist herrlich. Dann bist du kein Waise mehr, sondern bist du adoptiert. Und dann hast du freien Zugang zum Vater. Absolut frei. Dann braucht man keine Heiligen oder keine menschlichen Vermittler. Dann kann man direkt zum Vater gehen. Dann erhältst du oder erhalten wir Vergebung unserer Schuld. Und dann sehen wir durch Jesus Christus den Vater. Weil manche sagen, ja, Jesus, okay, mit dem kann ich was anfangen, aber der Vater, wer ist das? Und Jesus sagt uns, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du Jesus als deinen Christus angenommen hast, dann fängst du auch an, im Moment, das Alte Testament besser zu verstehen. Und zwar verstehst du den alten Bund vom Neuen her. Du merkst, dass das verknüpft ist. Und weiter erwartest du Hilfe von diesem Gott. Du erwartest Heilung von diesem Gott für dich. Und das kann körperliche Krankheit sein, ganz klar, aber das kann auch geistliche Krankheit sein. Oder einfach Stress im Leben, viele Probleme. Dann erwartest du von diesem Gott Hilfe und sagst, Herr, das ist mein Problem und ich bring's dir. Und du bist ja mein Christus, du bist mein Herr, du bist mein Vater. Und wenn Jesus dein Christus ist, dann verliert alles andere im Leben, was so wichtig es auch ist, an Bedeutung gegenüber Jesus. Er ist das A und O. Und du machst ihn zum Herrscher deines Lebens. Ja, manche haben das vor 50 Jahren gemacht oder vor 30 Jahren. Aber ist er das heute noch? Darf er das noch sein, dein Herrscher? Und wenn er das ist, wenn er dein Christus ist, dann erfährst du auch, und das wäre jetzt das Nächste, dann erfährst du auch das Auferstehen durch Jesus. Auferstehen aus der Sünde, aus dem, dass du gefallen bist, wieder mal gefallen, aber auch Auferstehen aus einer Lebenssituation, wo irgendwie alles zerbrochen ist. Weil du einen Halt nach oben hast, wirst du rausgezogen. Auferstehen wie Jesus. Wir sind mit Christus auferstanden, sagt Jakobus. Und dann spürst du das Sehnen nach Gemeinschaft mit Jesus. Und dann existierst du in Furchtlosigkeit. Natürlich, es gibt immer noch Ängste in dieser Welt. Aber Furchtlosigkeit vor den Menschen oder Furchtlosigkeit, dass du dieses oder jenes nicht recht machen könntest oder dass der Hohe Rat dich gefangen nimmt. Dann hast du Frieden, Identität, Geborgenheit, Sicherheit. Wenn Jesus dein Christus ist. Und ich hoffe sehr, dass ihr diese Entscheidung, die ihr irgendwann mal getroffen habt, nie bereut habt. Oder wenn ihr sie bereut habt, dass ihr sie später dann doch wieder erneuert habt. Dass ihr Christus, Jesus, immer wieder zu eurem Gesalbten gemacht habt. Und dass ihr darum bezeugen könnt, ich habe ihn erlebt, ich habe Wunder erfahren. Ja, manchmal erfährt man die Wunder nicht so, wie man sich's wünscht. Ich erinnere mich an ein Krankensalbungsgebet, das wir vor wenigen Monaten hatten in der Gemeinde Schaffhausen. Da wollte jemand in der Gemeinde gesalbt werden. Das war das erste Mal für mich, dass wir es so öffentlich machen. Wir haben für einen Mann gebetet. weil er ziemlich schwer krank ist, dass er geheilt wird. Was wir nicht wussten und erst später erfahren haben, ist, dass seine Frau auch gesundheitliche Probleme hat. Und als wir dann so etwa 6 oder 7 auf dem Podium knieten und 5 Personen beteten, dann sagte mir die Frau später, ich kniete daneben und im Glauben, im Geist habe ich den Rockzipfel Jesu festgehalten. Und nach wenigen Tagen habe ich das Gefühl gehabt, gesundheitlich geht es mir besser, aber ich war noch nicht so sicher. Und dann habe ich mal noch abgewartet, bevor ich meinem Mann was sagte oder bevor ich euch was sagte. Und dann nach ein paar Wochen musste sie sagen, ich bin zu 90% geheilt. Wir haben aber für den Mann gebetet und der ist nicht geheilt. Aber wenn Jesus dein Christus ist, dann bleibst du diesem Gott treu. Dann hältst du an ihm fest und das macht dieser Mann auch. Er sagt, ich bin noch auf dem Weg zum Teich Siloam. Das ist ein langer Weg offensichtlich. Ich halte an Gott fest. Und dann kann man, wenn man Gott bezeugen will, auch mal sagen, ich verstehe es auch nicht. Dann muss man nicht die Kirche verteidigen oder Gott verteidigen oder den Menschen irgendwas aufdrücken, sondern dann ist man einfach Zeuge oder Bezeuger von dem, was man erlebt. Und wenn man dann noch den Frieden hat, den Gott einem zugesprochen hat und den Heiligen Geist, dann brauchen wir auch die Angriffe von Satan nicht fürchten, der wie ein brüllender Löwe versucht, all die Zeugen Jesus mundtot zu machen. Wir hatten am 7. Juni in Schaffhausen einen Vortrag von Open Doors. Und ich muss euch gestehen, ich lebe hier so gut, dass die Gefangenen oder die Verfolgten oft nicht so in meinem Geist sind. Aber durch diesen Vortrag ist mir das wieder näher gekommen. Und dann haben wir einen ganzen Packen Bücher gekauft, weil wir auch gerade in die Ferien gefahren sind. Und ich habe jetzt einige Bücher darüber gelesen, wie es Menschen geht in Ländern, wo das Christentum nicht so frei lebbar ist. Und das ist heavy. Das ist schwer. Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass wenn dort jemand Kontakt sucht mit einem vermutlich Christen oder Christin, dann kommt relativ schnell die Frage von diesem Christen, der den Interessierten weiterführen möchte, die Frage, bist du bereit für Jesus zu leiden? Weil das wird möglich sein. Sobald irgendjemand merkt, dass du mit mir die Bibel liest, kann es sein, dass du leidest. Und die nächste Frage, bist du bereit für Jesus zu sterben? Und viele dieser Menschen, und offensichtlich, so meine ich jetzt gelesen zu haben, sind das eine ganze Anzahl Frauen und Männer in muslimischen Ländern oder auch in Nordkorea, die ganz still ihren Glauben an Gott leben. Manche, die reden, die sagen, das ist mir völlig egal, ob ich ins Gefängnis komme oder sterbe. Und ich bin überzeugt, das kann man nur sagen, wenn man den Frieden Gottes hat. Wenn Jesus dein Christus ist, dann hast du Frieden und dann ist er das Wichtigste, ob du lebst oder stirbst. Dann hältst du an ihm fest, ob er jetzt ein Wunder tut und das Feuer im Feuerofen löscht oder ob du drin verbrennst. So wie die Freunde sagten, das sollst du wissen, Nebukadnezar. Egal, ob uns Gott da rausholt, wir beugen uns nicht vor deinem Standbild. Wir vertrauen diesem Allmächtigen. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Predigt einfach wieder geholfen hat, die Entscheidung zu vertiefen, zu erneuern und zu sagen, ja, Jesus, du sollst mein Christus sein. Und ich lebe für dich. Und wenn es sein muss, bin ich auch bereit zu sterben für dich. Amen.